ARD.
Was ist das denn jetzt hier? Es sitzt aber ganz schön fest in der Erde hier. Na, jetzt komm schon! Was ist denn das da? Ah, das ist aber ganz schön alt und da klebt jetzt auch ein bisschen viel Erde drauf. Die muss erstmal weg und dann, ich glaube, das ist eine Vase. Und da sind jetzt, glaube ich, auch so kleine Tierchen drauf gemalt. Sieht wahnsinnig schön aus und vielleicht kann ich sie ja auch in meine Küche stellen. Das wäre so eine kleine Überlegung. Oder muss ich die jetzt jemandem zeigen, wenn ich die hier ausgegraben habe? Und generell mal, also habt ihr vielleicht eine Idee, wie ich meiner NDR-Chefin erkläre, dass ich hier mitten im Studio ein Loch in den Boden gegraben habe? Aber ich meine, immerhin hatte ich einen richtigen Riecher, dass hier was liegt. Vielleicht ist das ja ein wichtiges Fundstück, diese Vase. Aber wem zeige ich das jetzt? Na ja, komm, erstmal Teppich drauf und los mit der Sendung.
NDR Info. Mikado. Für Kinder.
Ich bin Martin Tietjen und vielleicht hättet ihr heute rätselhaft erwartet, aber wir haben heute... Ja, seht ihr? Sogar unser neuer Rätselhaft-Hund Fiete dachte auch, dass heute rätselhaft stattfindet. Aber du kannst dich wieder hinlegen. Ja, ich weiß. Im Dezember machen wir dann wieder rätselhaft zusammen. Versprochen. Hier, vielleicht ein kleines Trostleckerli. Okay. Jetzt aber wieder hinlegen, okay? Heute haben wir eine ganz, ganz besondere Sendung für euch vorbereitet, da wir uns mit euch zusammen auf die Kinderradionacht freuen wollen, die am 29.11. stattfindet. Da ist das Motto dieses Jahr Grölen in Höhlen. Es geht also unter die Erde und das geht es bei uns heute zur Vorfreude und Vorbereitung auch. Meine heutigen Gäste interessieren sich nämlich für Dinge, die sich unter der Erde verstecken. Wir sprechen über Archäologie. Und dazu habe ich drei Gäste, die Emma, die Nomi und den Michael. Hallo ihr drei.
Hallo.
Mögt ihr euch mal kurz vorstellen, Nomi?
Also ich bin Nomi, ich komme aus Hamburg und meine Hobbys sind Schauspielkurs, Klavier spiele ich auch und Saxophon.
Und Emma?
Ich bin Emma, ich komme auch aus Hamburg. Meine Hobbys sind Hockey und im Sommer segel ich auch.
Und dann haben wir noch den Michael da, der einen Doktor vor sich trägt und auch einen Nachnamen auf seinem Zettelchen stehen hat. Dr. Michael Merkel, hallo.
Genau. Mein Name ist Michael und ich komme auch aus Hamburg. Und wie ist es so ist, mein Hobby ist Archäologie und darum sitze ich heute hier. Ich bin nämlich in einem Hamburger Museum, dem Archäologischen Museum in Hamburg, der Sammlungsleiter. Das heißt, ich bin derjenige, der all diese Vasen und Scherben und Steine verwaltet und ein paar davon habe ich heute auch mitgebracht.
Könnt ihr uns vielleicht erklären, was Archäologie überhaupt ist?
Also Archäologie kommt vom Griechischen und das bedeutet alte Lehren und Archäologie ist eine Wissenschaft.
Und man gräbt, glaube ich, auch sehr, sehr viel aus bei der Archäologie und man findet so ganz viele alte Scherben und Sachen von früher.
Wie kommt's, dass ihr das spannend findet, dass das euer Hobby ist?
Also, wir waren auch beide mal in so einem Wikingerdorf und da hat man auch sehr, sehr viel gesehen und was ausgegraben wurde und wie das früher so war und das war auch sehr spannend.
Wie man Archäologe oder Archäologin wird und was uns die Fundstücke so erzählen, darum geht's heute hier bei Mikado. Außerdem gibt's unterirdisch gute Musik beim Podcast für Kinder hier beim NDR.
Alle sagen Tschüss. Schon ist das Foto geschossen und wieder habe ich aus Versehen die Augen geschlossen. Sehe als Einziger so aus, als würde ich gar nichts schnallen. Und am Ende werde ich wieder ausgelacht von allen. Drei Mädchen aus der Klasse sind schon Influencer. Die anderen können Karate oder spielen in coolen Bands. Ja, jeder sieht mir an, dass ich nie die Konkurrenz war. Und ich gehöre einfach nicht zur Schulhofprominenz. Hey, hey, na und? Dann bleib ich für immer unter Grund. Populär.
Sven Phantom, für immer Untergrund, der Song zur diesjährigen ARD Kinderradio-Nacht. Ihr hört Mikado, den Podcast für Kinder vom NDR. Und bei uns geht es heute um Schätze, die seit Hunderten und wahrscheinlich sogar Tausenden von Jahren tief unter der Erde liegen. Aber immer wieder graben neugierige Archäologen nach ihnen und werden fündig. Nomi und Emma, ihr beiden seid beste Freundinnen, ihr seid 11 Jahre alt, habt ein gemeinsames Hobby. Was glaubt ihr, was sind denn so die größten Funde der Menschheit, die beim Buddeln so gefunden wurden?
Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube so ein Grundriss vielleicht so von Häusern, von Städten. Wenn man so Städte gefunden hat, ist das, glaube ich, sehr spannend.
Ja.
Ich glaube auch zum Beispiel die Dinosaurierknochen, finde ich auch ganz spannend, weil so könnte man gar nicht wissen, dass es damals Dinosaurier gab. Deswegen finde ich das auch sehr wichtig, also dass man das gefunden hat.
Da sehe ich schon zuckende Augenbrauen von Michael Merkel.
Ja, genau. Mit den Sauriern, da haben die Archäologen nicht so richtig was zu tun. Die arbeiten genauso, die Menschen, die das ausgraben, die nennen sich Paläontologen.
Ach, das gehört nicht dazu?
Das gehört nicht dazu.
Dann wir kann ich jetzt halt meine ganze Dinosaurier-Vorbereitung wegschmeißen.
Die ganze Dinosaurier-Vorbereitung kann weg.
Na toll.
Wir Archäologen machen's oder graben nur das aus, was die Menschen gebaut haben. Also Häuser und Gräber, auch ganz spannend für uns. Und das ist das, was wir ausgraben. Ja.
Was würdest du sagen, Michael, was ist so der größte Fund der Menschheit?
Ach, das ist eine tolle Frage. Also da würden die einen würden sagen, das sind die ägyptischen Pyramiden und das Grab von Tutanchamun. Mhm. So, wir Norddeutschen würden vielleicht sagen, dass wir in Haithabu die Wikingerstadt ausgegraben haben. Dann gibt es ja noch den Ötzi, die Gletschermumie aus den Alpen, was ganz, ganz wichtiger Fund sind. Ich glaube, es gibt weltweit ganz viele ganz, ganz wichtige Funde, die uns Archäologen und uns Menschen eigentlich total interessieren.
Ja.
Und ein bisschen nachdenken, die Mayas haben wir alle schon mal gehört und die Inkas. Das ist genauso spannend und genauso wichtig.
Emma und Nomi, habt ihr schon mal selber im Garten oder im Park oder am Strand gegraben und irgendwas gefunden?
Also mein Bruder hat mal, als er kleiner war, in der Sandkiste bei uns im Garten gegraben. Neben dem Sandkasten bei uns in der Erde. Und da hat er so Scherben gefunden, Porzellanscherben. Und wir dachten, dass es vielleicht nicht jetzt von Wikingern oder so aus der Steinzeit ist, sondern eher so vom Ersten Weltkrieg oder vom Zweiten Weltkrieg ist. Aber ich glaube, am Strand haben wir noch nicht richtig was gefunden.
Wie war das für dich, als du diese Scherben gefunden hast?
Also, mein Bruder hat die ja gefunden. Und er meinte, guck mal, was die ist. Und habe ich geguckt. Und ich habe mich ganz schnell gefragt, okay, woher sind die, woher könnten die sein? Weil früher dachte ich immer, dass es eher so in der Wüste ist, wo man das so findet. Und jetzt habe ich auch gelernt, dass es halt eher auch in der Stadt sein kann.
Also auch hier bei uns?
Ja, also okay. Hier werden auch manchmal, glaube ich, wurde mir gesagt von Michael, dass hier auch Schätze gefunden werden in Hamburg, richtig in der City, sage ich mal.
Ja.
Also ich habe mich gefragt, woher das ist und das frage ich mich eigentlich bis heute noch.
Wie tief musste dein Bruder graben, um auf die Scherben zu stoßen?
Also, ich sag mal, ein kleines Buddelloch von so vielleicht so 30 Zentimetern.
Und warum buddelt dein Bruder generell tief im Garten bei euch?
Also, er war da jünger und das war auch die Corona-Zeit. Er hatte so einen kleinen Spielbagger, wo man so graben konnte. Und dann hatten wir auch noch von unserem Alten, wir hatten so ein kleines Gartenhaus, war noch so Holzlatten und er wollte so einen Plan, war eigentlich so eine kleine Brücke darüber zu bauen, wo er dann darüber fahren kann. Und dann ist er halt darauf gestoßen.
Ist das so, Michael, dass viele Sachen gefunden werden, obwohl man gar nicht nach ihnen sucht?
Das ist eigentlich in der Regel so. Wenn wir hier in Hamburg graben, dann müssen wir graben, weil irgendwo gebaut wird. Und dann wird der Boden aufgemacht von irgendwelchen Baufirmen. Und dann stehen wir daneben und sind manchmal ganz doll überrascht, was dann da zu finden ist.
Wie hättest du denn reagiert, wenn du jetzt die Scherben gefunden hättest, die Emma und ihr Bruder gefunden haben?
Ja, das erinnert mich so ein bisschen an meine Kindheit, weil genau so bin ich, glaube ich, zur Archäologie gekommen, weil ich in der Sandkiste gehockt habe oder neben der Sandkiste und da lagen immer irgendwelche Förmchen waren da im Sand oder Matchbox-Autos, so hieß das früher. Und ich war immer total stolz, wenn ich sowas ausgraben konnte und durfte. Und schlussendlich ist es heute mein Beruf.
Was hätte Emma mit den Scherben machen können?
Mit den Scherben hätte man jetzt machen können, dass ihr dann zu mir kommt ins Museum und dann hätte ich mir die Scherben angeguckt. Wir haben so Fundkartons, da kommen die dann nachher rein. Und dann hätten wir uns die Scherben gemeinsam angeguckt und hätten geguckt, wie alt sind die und wie alt können sie sein, wo kommen sie her. Die Fragen, die du eben gestellt hast, waren total richtig. Das machen wir Archäologen eigentlich ständig, dass wir genau die Fragen stellen.
Tiefer graben und Spannendes entdecken können auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen bald. Am 29. November ist nämlich die ARD Kinderradionacht. Wir machen eine Reise unter die Erde und da geht es dann ebenfalls um Archäologie.
Kissen, Decken, Kuscheltiere.
Seid ihr bereit für die ARD Kinderradionacht 2024?
Am Freitag, den 29. November, ist es wieder soweit.
5 Stunden Live-Radio für euch.
Dieses Jahr geht es in den Untergrund.
Wir krölen in Höhlen.
Mit Opa Schlüter in der Comedy.
Und ich bin Opa Schlüter.
Mit Geschichten. Viel Musik.
Hey, 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 Maora, dann bleib ich für immer unter.
Mit euch.
Und mit mir. Ich bin Tina und für euch am Mikro in der ARD Kinderradionacht. Seid dabei am 29. November ab 20.05 Uhr.
Deutschlandweit im Radio und in der ARD Audiothek.
Wir höhlen!
Die ARD Kinderradionacht.
Merkt euch also schon mal den 29. November. Ich bin sehr gespannt, was ihr dann in dieser Nacht so alles im Untergrund erlebt. Dr. Michael Merkel, bei wie vielen Expeditionen ins Erdreich warst du schon dabei?
Das kann ich, glaube ich, gar nicht mehr zählen. Also das passiert immer und immer wieder, weil wir immer und immer wieder in Hamburg graben. Wir sind ständig hier in Hamburg unterwegs, weil wir verantwortlich dafür sind, wenn was in Hamburg gefunden wird. Dann kommen wir, beziehungsweise meine Kollegen und Kolleginnen, zu den Ausgrabungen. Und ich habe, man darf es ja kaum verraten, 1989 mit dem Studium begonnen. Und wie das dann so ist, als Student geht man auf Ausgrabungen und das macht man jedes Jahr, kann man sich dann ausrechnen, dass das eine ganze Menge an Ausgrabungen zusammenkommen.
Wie funktioniert sowas? Du wirst angerufen mit der Bitte so, Michael, hier muss jetzt einmal geforscht werden?
So ähnlich. Also damals als Student war es so, man hat sich um einen Job beworben, man wollte ja auch ein bisschen Geld verdienen und dann hat man versucht, auf Ausgrabungen zu kommen. Und heute ist es aber so, wie gesagt, wenn in Hamburg was gegraben wird, dann müssen wir gucken und dann werden wir tatsächlich angerufen. Und dann heißt es, wir sind hier zum Beispiel mitten in Hamburg auf dem Domplatz unterwegs, da wo früher übrigens mal das Johanneum stand. Wir wollen hier eine Leitung legen, vorher müssen Sie da einmal gucken. Und dann stehen Kollegen oder Kolleginnen von mir da, neben dem Bagger und gucken, was im Boden erscheint.
Ja. Gibt es unter deinen Kollegen und Kolleginnen auch so einen Schatz, nach dem jeder sucht, den man unbedingt finden möchte?
Ja, wir reden ja nicht so gerne von Schätzen. Also das, eigentlich sind das alles Schätze für uns, aber das hat nichts mit Gold, Silber oder sonst irgendwas zu tun. Das sind tatsächlich nur Scherben oder Fragmente von Feuerstein oder. Was wir vielleicht gerne mal hätten, wir wissen, dass 845 nach Christus die Wikinger hier mal in Hamburg waren und Hamburg auf Deutsch gesagt platt gemacht haben. Und was wir gerne vielleicht hätten, wäre mal so ein Rest von einem Wikinger-Schiff oder so, was hier am ganz frühen Hamburger Hafen liegen geblieben ist, verrottet ist und wir es vielleicht nochmal ausgraben können. Das wäre für uns in Hamburg ein ganz, ganz spannender Befund.
Nomi, wie stellst du dir so eine Ausgrabungsstelle vor?
Ich stelle mir vor, dass viele Archäologen dann auf dem Boden sitzen und dann ganz lange graben und graben mit bestimmten Instrumenten. Und man muss ja auch ganz vorsichtig sein, damit man nichts kaputt macht.
Was haben die so an?
Ich glaube vielleicht so, manchmal ist es ja so, wenn es ganz warm ist in der Wüste, vielleicht muss man sich...
Ja, sag's, ich habe auch Hüte im Kopf.
Ja, vielleicht
Hüte
so
Hüte mit so Schleiern dran.
Hüte am Kopf und so eine bestimmte Jacke, die schützt vor Moskitos oder sowas. So würde ich mir das vorstellen.
Wie ist die Realität, Michael?
Also in der Wüste weiß ich das nicht so genau. Was aber Archäologen und Archäologinnen immer anhaben, sind Sicherheitsschuhe, weil es ist eine Baustelle. Und die haben immer sehr robuste Kleidung an. Weil klar, ne, wenn man da mit Maschinen und mit Spaten und Schaufeln unterwegs ist, dann muss man sehr robuste Kleidung anhaben. Und wir hier in Hamburg, Gummistiefel mit Sicherheitsschuh. Dann klar, Arbeitsklamotten, Regenjacken sind immer auch sehr praktisch bei denen. Und ein Helm. Wir haben mittlerweile immer Helme auf, wenn wir auf Grabung sind, weil es eben auch eine Baustelle ist.
Gibt es auch so Ausgrabungsstätten, die gar nichts mit einer Baustelle zu tun haben, sondern weil man vermutet, da könnte die heilige Vase von Gizeh liegen?
Ja, die gibt es auch. Das nennen wir Forschungsgrabungen. Dann geht man tatsächlich wirklich mal an Orte, wo man immer mal graben wollte. Da muss man auch nicht unbedingt in die Wüste gehen. Da kann man zum Beispiel hier im Hamburger Umland, in Schleswig-Holstein, wo man dann auf der Suche, bei Ahrensburg etwa, wo man auf der Suche der letzten eiszeitlichen Jäger, also die vor 10.000 Jahren hier gelebt haben, Rentiere gejagt haben. Da gibt es Fundplätze, wo wir wissen, dass die da waren. Und sowas wird dann auch mal ausgegraben.
Emma, gäbe es einen Ort, wo du gerne mal graben würdest?
Da ich ja in Haithabu war bei den Wikingern, würde man gerne nochmal so mit so Instrumenten nochmal gerne graben und gucken, ob man dann doch noch was Kleines findet. Weil mich hat es schon sehr fasziniert da mit den Wikingern und ich habe auch vieles Neues halt gelernt über die Wikinger.
Kannst du uns erklären, was genau da gefunden wurde in Haithabu?
Also es wurden Schnitzmesser wurden da auch gefunden. Halt sehr, sehr viele Scherben von Vasen. Es wurde auch im Wasser, Haithabu war ja sehr im Wasser, weil das ist ja einfacher für die Wikinger gewesen dann. Ein Schiff wurde dort gefunden, ein richtiges Wikingerschiff. Das lag 1000 Jahre, so fast über 1000 Jahre, unten im Wasser. Und das haben sie dann halt gefunden. Und jetzt steht es auch zur Hälfte, die andere Hälfte ist noch im Wasser, in dem Museum in Haithabu, da gibt es ja auch eins, da waren wir. Und die andere Hälfte ist dann im Museum nachgebaut. Ja. Aber ich finde es sehr krass, dass es halt noch geblieben ist. Also ich hätte jetzt erwartet, dass es alles vermoost ist, verrottet, es nicht mehr gibt. Und dass man das jetzt wieder so gefunden hat, fand ich sehr faszinierend. Man hat auch so den Grundriss. Mir wurde auch gesagt, die Häuser wurden da ja nachgebaut. Also die sind halt nicht stehen geblieben.
Ja.
Aber der Grundriss von den Häusern, der war halt noch die Fehler, sag ich mal, waren noch im Boden. Und deswegen konnten sie es halt genau dahin bauen, wo ein Haus von denen stand. Da standen, glaube ich, irgendwie so 5 Häuser.
Mhm.
Und man hat auch gesehen, wie die gelebt haben. Und meistens denkt man ja, dass die direkt halt so kämpfen und so. Aber es war eigentlich eher nicht so. Sie haben jetzt nicht direkt, wenn sie sich sahen, natürlich gab es mehrere Dörfer von Wikingern, aber sie, wenn sie sich gesehen haben, haben sie jetzt nicht direkt angefangen zu kämpfen.
Ja.
Sondern sie haben sich auch ausgetauscht, sag ich mal, so Essen und so. Und die haben ja auch so einfach ihren Alltag gelebt, wie natürlich anders wie wir jetzt. Mit Tieren haben sie es halt gelebt, mehr, und haben da so ihr Leben geführt.
Finde ich ja spannend, dass man das alles aufgrund so Ausgrabungen entdecken und erfahren kann. Wie war das denn? Ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwie geplant wurde, ein großes Einkaufszentrum zu bauen, wo jetzt zufällig dann dieses Wikingerschiff gefunden wurde. Woher wusste man, dass man da mal graben sollte?
Ja, Haithabu weiß man tatsächlich schon immer, dass das da ist, weil Haithabu war eine Wallanlage und diese Welle, also das ist auch eine Art Burg gewesen, diese Welle, die hat man in der Landschaft immer gesehen. Und natürlich,
das ist wie so ein Hügel?
Genau, das ist wie so ein Hügel, also ein ganz lang gestreckter Hügel, der sich einmal rundherum um die Siedlung gezogen hat und so, das hast du sehr schön beschrieben, zur Förde hin eben offen war, weil das eben ein früher Wikingerhafen war. Und das wusste man einfach. Und Haithabu war schon immer ein Zentrum der Forschung. Also seit dem 19. Jahrhundert wird in dem Bereich auch gegraben.
Was uns Scherben und andere Fundstücke verraten, erfahren wir gleich noch. Aber vorher machen wir einen kleinen Abstecher, denn unser Reporter Joschka Brings hat ein anderes Zeitzeugnis unter der Erde besucht. Einen Bunker.
Ich stehe auf dem Hamburger Bahnhofsvorplatz. An mir vorbei laufen Menschen. Keiner scheint zu ahnen, dass unter uns einer der spannendsten Hamburger Orte liegen soll. Den darf ich heute kennenlernen, zusammen mit Kaya vom Verein Hamburger Unterwelt. In der Nähe der Bahnhofswand, zwischen 2 Fastfood-Restaurants, hat Kaya eine riesige Klappe aufgemacht. Eine Treppe führt runter ins Dunkle. Am Ende dieser versteckten Treppe beginnt ein großer Bunker. Der wurde im Zweiten Weltkrieg gebaut, um Menschen vor Bomben zu schützen. Nach dem Krieg wurde der Bunker eigentlich nicht mehr gebraucht. Trotzdem haben die Hamburger und Hamburgerinnen ihn in den 60er Jahren noch einmal umgebaut. Unten im Bunker angekommen, sieht es immer noch so aus, als könnten jederzeit Menschen hier Schutz finden. Seit 2007 gibt es hier aber nur noch Führungen. Auf denen erzählt Kaya, wie das Leben im Bunker nach dem Umbau ausgesehen hätte. Am Eingang gehen wir über eine schwarze Gummimatte. Hier wurden die Menschen gezählt.
Immer wenn eine Person im Bunker ruhig geht, tritt sie genau einmal auf diese Zählmatte drauf. Und es ist eben extra so eng gebaut, dass nur eine Person zur Zeit durchgeht.
Denn Essen und Sauerstoff waren genau berechnet. Genauso wie die Willkommenspakete für die Bunkerbewohner und Bewohnerinnen. Auch für mich hat Kaya eins vorbereitet. ein bisschen Seife und Toilettenpapier, eine Plastiktüte, Plastikgeschirr und einen Löffel. Außerdem
ein Handtuch. Das ist ein 2-in-1 Handtuch, sowohl für Körper und Hände als auch für das Geschirr. Das soll man für beides benutzen. Dann gibt es eine Decke. Die ist total dünn, aber das ist gar nicht schlimm, weil auch wenn es jetzt im Bunker kalt ist, wenn der dann voller Menschen ist, dann strahlen die so viel Körperwärme auf, dass auch eine dünne Decke total ausreichend ist.
Ein eigenes Zimmer hat hier niemand. Die Räume im Bunker sind voll mit Sitzreihen. Möglichst viele Menschen sollten in Sicherheit gebracht werden.
Deswegen hat man das ganz dicht gedrängt hier, dass es so ähnlich aussieht wie in einem Zug. Es hat sogar so wenig Platz hier drin, dass nicht jeder seinen eigenen Stuhl gekriegt hat, sondern man musste sich da immer abwechseln und durfte 16 Stunden auf seinem Stuhl sitzen. Und danach musste man ihn freimachen für eine andere Person und konnte sich dafür aber 8 Stunden in ein Bett legen.
Wir gehen weiter in den Schlafsaal. Er wirkt wie eine Turnhalle mit sehr niedriger Decke.
Hier sind 150 Betten drin, der ist also total voll. Und man kann sich vorstellen, dass es hier sehr laut ist und man nicht wirklich gut hier schläft, weil irgendjemand vielleicht schnarcht oder jemand im Schlaf redet.
Ganz schön ungemütlich und unbequem. Die Toiletten haben keine Türen, nur Vorhänge. Die einzige Dusche steht in der Krankenstation. Wir laufen weiter durch die schmalen Gänge der dreistöckigen Bunkeranlage. Wir sind ungefähr 10 Meter unter der Erde.
Du hast jetzt hier gerade mit der Taschenlampe an der Wand lang geleuchtet.
Ja, wir haben hier im Bunker überall Leuchtfarbe. Die leuchtet ganz toll grün-gelb. Die hat man auf die Wände gemalt für den Fall, dass doch mal der Strom ausfällt. So kann man, selbst wenn die Lichter aus sind, ganz toll lesen, wo der Ausgang ist und wo man gerade ist.
Als nächstes zeigt Kaya mir die Küche. Oder das, was hier so genannt wird. Denn für 2700 Menschen gab es nur 4 kleine Kochplatten. Kochen wäre aber auch nicht nötig gewesen. Zum Frühstück, Mittag und Abendessen stand hier immer das Gleiche auf dem Menü.
Notrationverpflegung besteht aus Haferflocken, in die man ganz, ganz viele Vitamine und andere gesunde Sachen gemacht hat. Die Päckchen sind klein und eckig, die kann man ganz toll in die Regale packen. Die sind nur ein ganz bisschen eingepackt, man hat also auch nicht viel Müll. Es ist sehr billig und das ist ewig lange haltbar, weil da nichts drin ist, was schlecht werden kann. Und wenn man dann hier im Bunker gewesen wäre, hätte man aus der Notration einen warmen Brei anrühren sollen. Und für den Fall, dass die Herdplatten kaputt gehen, dann kann man aus der Notration auch einen kalten Brei machen. Und zur Not kann man das auch einfach trocken essen, ohne überhaupt Wasser zu brauchen dafür.
Lecker klingt das nicht. Aber darum ging es im Bunker auch nicht. Die Menschen sollten überleben. Und das hat geklappt. Im Zweiten Weltkrieg hat der Bunker vielen tausend Menschen das Leben gerettet. Danach wurde er nicht mehr gebraucht. Die Räume werden nur noch als Museum genutzt. Und ich fühle mich hier sehr unwohl und bin froh, als ich nach einer guten Stunde wieder raus auf den Bahnhofsplatz darf.
Ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr über Schneeregen gefreut.
Genau dieses Gefühl wollen Kaya und ihre Kolleginnen und Kollegen vom Verein Hamburger Unterwelten erreichen. Sie hoffen, dass Menschen sich nach dem Besuch im Bunker für mehr Frieden auf der Welt einsetzen.
Ich war am Amazonas und auf den Bermudas. Ich hab den Regenwald entdeckt mit dem Finger auf dem Handyscreen. Die Gipfel der Berge, die Farben der Meere. Doch irgendwann will ich die Welt mit eigenen Augen sehen. Ich hab all ihre Wunder in meinem Kopf. Doch ich frag mich, gibt's die Wunder morgen noch? So say goodbye to us. Save the oceans and the trees, the mountains and the air we breathe. Say goodbye to us. This world can take your breath away. It's beautiful in every way.
Ihr hört Mikado, den Podcast für Kinder vom NDR. Heute sind unsere Gäste Emma, Nomi und Michael. Und wir sprechen über geheimnisvolle Gegenstände aus der Vergangenheit, die oft lange unentdeckt unter der Erde liegen. Wie kann ich überhaupt wissen, ob das, was ich da gerade ausbuddle, was ich da gerade aus der Erde ziehe, überhaupt irgendwas Wertvolles ist? Hättest du eine Idee, Nomi?
Also, ich kenne mich jetzt nicht so damit aus, wenn ich etwas finden würde, ob das jetzt wirklich aus alten Zeiten stammt oder ob das jemand verloren hätte. Ich würde dann zu einem Archäologen gehen, zum Beispiel zu Dr. Michael Merke, der kennt sich ja sehr gut aus,
ja.
Und dann nochmal nachfragen, ob das wirklich jetzt archäologisch ist.
Emma, hättest du eine Idee, woran man vielleicht erkennen kann, ob das da gerade einfach nur Schrott ist, den ich da gerade ausgrabe, oder ob das vielleicht irgendwas Wertvolles ist?
Also ich glaube, ich würde ein bisschen gucken, wenn das jetzt so, sag ich mal, 10 cm unter der Erde ist, könnte es auch sein, dass ein paar Leute rübergelaufen sind, jemand hat mal was verloren und ein paar Leute sind rübergelaufen, es ist halt etwas tiefer gerutscht. Aber wenn ich merke, irgendwie, es liegt schon tiefer und so nicht, dass es jemand fallen lässt und jemand läuft rüber, dann würde ich, glaube ich, schon denken, dass es etwas Wertvolleres ist. Und dann würde ich, glaube ich, auch zum Archäologen gehen, zu Dr. Michael Merkel.
Sie sind ein beliebter Archäologe.
Ich merke das schon. Bin ein bisschen stolz.
Und wird dann da fragen, ob das halt so ein richtig besonderer Fund ist oder ob es einfach jemand fallen lassen hat.
Aber hast du einen Tipp für uns, für zu Hause, Michael? Wie kann ich zu Hause erkennen, ob das, was ich da gerade ausgegraben habe, Quatsch ist oder vielleicht wirklich was Spannendes ist?
Ich meine ganz steile These. Ich glaube, alles, was ihr findet und ausgrabt, das ist immer spannend, weil das gehörte mal einem Menschen oder das hat mit einem Menschen zu tun. Und der hatte das in der Hand und damit erzählt es eine Geschichte. Das Porzellan, was du gefunden hast, das gehörte vielleicht unserer Ururoma oder Uroma. Und nach dem, du hast gesagt, Ersten Weltkrieg, dann hat man das irgendwie aus irgendeinem Grund weggeworfen. Und heute finden wir das und wir stellen eine Frage daran. Also von daher, eigentlich finde ich, ist immer spannend, was gefunden wird.
Was findest du so am häufigsten, Michael?
Ja, am häufigsten finden wir tatsächlich das Porzellan. Ne? Das, was nach zwei Weltkriegen in den Boden gelangt ist, das findet man hier gerade in Hamburg und der Umgebung ganz, ganz häufig. Aber was man auch ganz häufig findet, und ich habe ein bisschen davon mitgebracht, sind Sachen aus der Steinzeit. Die sehen nicht spektakulär aus, aber die sind über 2000 Jahre alt zum Teil und noch viel älter.
Dürfen wir die mal sehen?
Ja, klar.
Du hast eine Schachtel dabei.
Ich habe eine Schachtel aus dem Magazin des Archäologischen Museums dabei. Ich halte das mal hoch und dann gebe ich euch das gleich. Ne? Das eine wäre jetzt ein bisschen so ähnlich wie das Porzellan, von dem du gesprochen hast. Da habe ich so einen Deckel. Das war mal eine Cremedose. Ähnlich wie das Porzellan, was du eben genannt hast, kommt aus der Zeit, kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Warum ist das für uns spannend? Weil das in einem Bereich gefunden wurde, wo heute kein Haus mehr steht, sondern das ist ein freies Grundstück. Das mussten wir ausgraben. Und einer der Funde war eben diese Cremedose. So, und das erzählt eine Geschichte. Die kennt ihr selber, die Geschichte. Menschen haben vor langer Zeit eine Creme benutzt und diesen Deckel dann irgendwann einfach weggeworfen. Aber kommen wir zu den alten Sachen. Das hier, wie sieht das aus?
Ich finde, es sieht aus wie ein Schiff oder so. Oder
super,
so ein,
genau.
Oder diese Kajaks irgendwie.
Ja, noch viel besser. Und das ist tatsächlich eine Steinaxt aus Stein.
Stimmt.
Die ist ein bisschen 4100 Jahre alt. Die gebe ich euch jetzt mal in die Hand.
Ja.
Und das ist jetzt erstmal vom Material.
Es fühlt sich irgendwie an der Seite so etwas grober an. Oben fühlt es sich etwas so, sag ich mal, glatter an.
Wie schwer ist es?
Es geht, also schon ein paar Gramm auf jeden Fall.
Nimm mal dein Glas Wasser in die Hand. Und was ist schwerer?
Auf jeden Fall die Axt.
Und die nennt sich Bootsaxt.
Bootsaxt. Aber ich finde, man sieht, also es sieht am ersten Moment sieht sehr so aus wie ein Schiff. Aber man sieht schon, dass man... Das hätte auch so eine Axt sein können. Mhm.
Ja, also hier ist es, sieht man auch glatter. Man sieht auch diese ganz kleinen so Risse schon. Also es sieht schon alt aus, wenn man das auf den ersten Blick sieht. Und ist schon schwerer als ein Glas Wasser.
Mhm. Aber wenn ihr euch das anguckt, das gibt ein Werkzeug. Das habt ihr zu Hause bestimmt.
Hammer?
Genau. Und jetzt können wir eine Geschichte dazu erzählen. Was sind denn das für Menschen gewesen, die das gemacht haben? Die haben einmal Spaß gehabt an der Form.
Ja.
Welche Form haben sie nämlich vor Augen gehabt?
Ich glaube, ein Schiff. Ich glaube, da haben sie es auch so richtig selber so gemacht.
Und was glaubt ihr, was kann man damit machen?
Ich glaube, so, man hat so Holz zerschlagen.
Genau.
Ja. So als Werkzeug benutzt generell.
Manchmal kann es auch sein, dass einem einer doof gekommen ist und dann hat er die Axt vor die Nuss bekommen.
Oh.
Aber hauptsächlich sind das Werkzeuge.
Okay.
Aber dann habe ich euch noch was mitgebracht. Und zwar, das hier ist aus Feuerstein. Das ist etwa 500 Jahre älter. Das ist knapp 3.500 Jahre.
Oh. Also im ersten Moment ist es schon so spitz. Es sieht aus wie ein Tannenbaum, nur dass der Baum so nicht in der Mitte nur seinen Stamm hat, sondern richtig so an den Seiten noch zwei Stämme hat.
Was könnte das sein?
Also es ist auch sehr glatt und mich wundert diese Form. Da sind ja so Art drei Türme dran. Und vielleicht könnte das ja auch eine Art Werkzeug sein, womit man was ausgegraben oder...
Diesmal ist es kein Werkzeug, das ist eine Pfeilspitze.
Oh.
Das ist eine richtige Waffe. Und die ist perfekt gearbeitet. Da seht ihr, dass unsere Vorfahren tatsächlich ganz viel Wert auch auf Aussehen und auf Funktion gelegt haben. Und jetzt kommt ein Messer, 0815 würde man sagen. Das sieht so, da passt mal auf, da schneidet man sich ganz leicht mit, ganz vorsichtig
festhalten. Also es sieht schon so aus, es sieht halt nicht so aus wie unser Messer. Es sieht aus wie so eine Messerklinge und so ein, sag ich mal, spitze Tanne. Und unten ist auch so eine Art Stamm, sag ich mal.
Aber aus Stein, oder?
Ja, ich glaube, eher aus Stein, glaube ich.
Genau.
Und ich glaube, hinten so, wo der Stamm ist, könnte vielleicht so die Klinge sein aus Holz oder so. Man muss es ja auch ein bisschen festgehalten haben. Und die Seiten sind halt wie ein Messer, sehr, sehr scharf. Vorne ist es spitz. Ja, hinten sehr so etwas hubbeliger, sag ich.
Könntest du dir vorstellen, dir damit das Brot zu schmieren morgens?
Ich fände es lustig, aber ich glaube, ich würde es jetzt nicht jeden Morgen machen. Sondern dann lieber ein normales Messer
benutzen. Ich habe noch eine Frage. Also hat man das als Kochmesser und so benutzt oder eher als richtige Waffe?
Ich denke, damit hat man eher Fleisch zerlegt. Das sind nicht immer alles gleich Waffen. Das kann man aber dazu auch benutzen.
Ja, nicht nur bei uns könnt ihr spannende Dinge über Höhlen und geheimnisvolle Schätze ganz, ganz tief in der Erde hören, sondern auch ganz bald am 29. November in der ARD Kinderradionacht. Da ist das Motto dieses Jahr Grölen in Höhlen. Dieses Jahr dreht es sich um alles Unterirdische, wie zum Beispiel Schächte, Maulwürfe, Bergbau und Schatzsuche. Und die Vorfreude darauf wächst täglich. Unsere Reporterin Fatma Shahin war in der Realschule Rahlstädter Höhe, in der sich die Kinder schon jetzt sehr auf die Kinderradionacht freuen.
Wir hören von 8 Uhr bis 1 Uhr mitternachts, hören die ganze Zeit nur Radio und das Thema Grölen in Höhlen machen wir hier.
Wir übernachten in der Schule und dann wollen wir bis 1 Uhr nachts wach bleiben.
Alle sagen Tschüss.
Wir wollen auch ein paar, vielleicht auch Höhlen und machen uns dann ist gemütlich.
Ich hoffe, wir bauen eine richtig tolle Höhle.
Wir werden sehr viele Sachen mitnehmen und auch sehr viel knabbern. Und ich hoffe, es wird eine tolle Nacht.
Ich freue mich auf die Spiele und die Forschungen, die wir machen.
Wir machen halt Experimente, kriegen einen Forscherausweis.
Dass wir da halt vielleicht was basteln und vielleicht gehen wir auch raus und darauf freue ich mich.
Das Thema, das mich am meisten interessiert, sind die Tiere, die ich noch nicht kenne, die im Untergrund leben.
Also unter den Höhlen ist wirklich die Fledermäuse mein Lieblingsthema.
Und mit Opa Stüter, da ist mein Lieblingsspieler, den mag ich immer sehr gerne.
Wir werden den Kindern Radio-Nacht-Song singen und ich freue mich auch ein bisschen drauf.
Im Untergrund! Im Untergrund! Im Untergrund!
Irrt Mikado den Podcast vom NDR. Michael, kann man ganz frech sagen, dass wir aus dem Müll unserer Vorfahren lernen?
Das ist nicht frech. Das ist genau das, was wir tun. Das ist genau das, was wir machen. Das ist für einen Archäologen neben den Gräbern und den Siedlungen wie Heiterbu, ist der Müll unserer Vorfahren die spannendste Quelle, um herauszukriegen, wie haben sie gelebt, was haben sie gegessen, was haben sie weggeworfen, was ist kaputt gegangen. All diese Fragen kann man aus dem Müll ziehen.
Ja. Nomi und Emma, was glaubt ihr, was finden Menschen in 1000 Jahren von uns in der Erde?
Also man verliert ja schon manchmal was und vielleicht so auch Schmuck oder so, wenn man irgendwie älter ist oder so und Kinder hat irgendwie aus Stress, rutscht einem irgendwie ein Armband oder so ab und das findet irgendwie.
Okay, hast du schon mal was verloren, Emma?
Ich habe, glaube ich, mal ein paar Handschuhe habe ich mal verloren.
Das heißt, Menschen in 1000 Jahren könnten theoretisch deine Handschuhe finden. Und was glaubst du, was sagen sie dann über deine Handschuhe?
Ich glaube, die würden nochmal sagen, die sind ganz schön alt und die wären ja ganz schön kalt gewesen und so, weil ich glaube, die Menschen bilden sich ja immer weiter und die wissen dann, bestimmt haben sie doch wärmere Handschuhe als jetzt heute.
Ja.
Und würden dann denken, oh Gott, die Arme oder der Arme.
der hatte so kalte Hände mit diesen Handschuhen, obwohl es eigentlich total warm war.
Nomi, was könnte man von dir in 1000 Jahren finden?
Also ich habe tatsächlich schon mal eine ganze Jacke verloren. Also man könnte die finden. Und ich glaube auch, dass vielleicht könnte es ja irgendwann mal kälter werden. Und deswegen machen sie das auch immer wärmer und wärmer und produzieren neue Sachen und würden sich auch wundern, wie zum Beispiel, oh, die Jacke ist aber echt kalt. Oder zum Beispiel, oh, diese Marke kenne ich gar nicht oder die ist ganz schön alt.
Michael, was glaubst du, wie wird das sein in 1000 Jahren? Wird man überhaupt Sachen von uns finden?
Ja, ich glaube erstmal ganz viel Plastik. So, wir Archäologen unterscheiden ja in Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit, Mittelalter. Und ich würde heute sagen, wir befinden uns jetzt im Plastikzeitalter. Mhm. Da wird man ganz viel finden. Dann wird man nach wie vor ganz viel Ziegelsteine und Beton und sowas alles finden, weil die Städte werden immer größer. Das ist nicht so wie in Heiterbu, wo nur die Holzpfosten noch da sind, sondern man wird ganz viel Ziegel und Glas finden. Und dann alles das, was wir heute so wegwerfen. Wenn die unseren Müll oder meinen Müll ausgraben würden, dann würden sie Hundefutterdosen finden, Plastikkram von meinen Kindern, irgendwelches kaputtgegangenes Spielzeug. Das wird man alles finden. Und die Archäologen in 1000, 2000 Jahren kriegen dann glänzende Augen und wissen dann, der Michael hatte mindestens einen Hund, zwei Kinder und hat in einem Steinhaus gewohnt.
Glaubst du, die bilden sich auch ein Urteil vielleicht in 1000 Jahren über uns, wie wir gelebt haben?
Ja, definitiv. Das tun wir heute ja auch. Wir machen uns ja auch Gedanken und man denkt sich so, ach, die Wikinger, die waren vielleicht nicht so weit fortgeschritten oder die Steinzeitmenschen, die Bootsaxt eben, ja, die hatten keinen Sinn für Schönheiten. Und da habe ich euch eine wirklich toll gemachte Axt gezeigt, die wirklich, wo man auch merkt, die Menschen hatten ein Gefühl für was, um was Schönes zu machen.
Und welches Urteil fällen die über uns?
Ja, das ist eine spannende Frage. Das ist, glaube ich, eine tatsächlich schwierige Frage, weil ich glaube, man muss mal gucken, wie sich die Welt weiterentwickelt. Aber ich glaube, die werden sich zumindest das Urteil fällen, was habt ihr eigentlich mit unserer Erde gemacht? Ich glaube, das ist ein ganz großes Urteil, was gefällt wird, weil es gibt ja kaum noch Flächen, zum Beispiel in Deutschland, die nicht bebaut worden sind. Das heißt, Archäologen werden unglaublich viel zu tun haben, wenn man weiß, dass ein Ort wie Heiterbu, der ist bis heute nicht komplett ausgegraben. Und wenn man heute überlegt, irgendwann wird Hamburg ausgegraben, da werden die wahrscheinlich selber 1000 Jahre zu tun haben, um die Stadt Hamburg auszugraben.
Ja. Ihr drei, es hat mir sehr viel Freude mit euch bereitet. Ich habe viele spannende Sachen erlebt und gelernt. Deswegen vielen Dank an Nomi, Emma und Dr. Michael Merkel. Schön, dass ihr da wart. Tschüss.
Vielen Dank.
Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.
So, und ihr notiert euch den 29. November, da ist nämlich Kinderradionacht. Grölen in Höhlen. Und es geht unter die Erde mit Geschichten, Comedy, Musik und Wissen. Falls ihr noch mehr Podcasts von uns haben möchtet, schaut mal in die ARD Audiothek oder auf ndr.de/mikado. In unserem Team heute waren Marco Pauli, Konrad Winkler, Emily Riemer und Fatma Shahin. Am Mikrofon war Martin Tietjen. Tschüss!
Das war Mikado, Podcast für Kinder vom NDR.